Kais Spielekiste, der Podcast. Neben der Spur.
Hallo und willkommen zu unserem heutigen Deep Dive. Also, ich freue mich riesig, dass du wieder dabei bist, denn heute schauen wir uns mal, naja, keinen dicken, trockenen Forschungsbericht an.
Gott sei Dank, ja.
Genau. Wir haben stattdessen einen echt faszinierenden und extrem pointierten Kurztext vor uns. Und es geht um ein Phänomen, das auf den ersten Blick total banal wirkt, aber eigentlich ziemlich tief blicken lässt.
Mhm, das stimmt absolut.
Es geht nämlich um das Schlafen im Kino und im Theater. Und bevor du jetzt sagst, naja, wer ist nicht schon mal bei einem späten Film eingenickt, darum geht es hier nicht.
Nee, absolut nicht. Das klassische versehentliche Wegtreten kennen wir alle. Wenn der Arbeitstag einfach zu lang war und man abends auf der Couch oder eben im Kinosessel einfach zack weg ist.
Ja, genau, das ist einfach Erschöpfung. Aber unser Text heute stellt eine viel krassere Frage. Was passiert, wenn man das Schlafen im Theater zu einer regelrechten, bewussten Überlebensstrategie gegen den Alltag macht?
Und das ist der Moment, wo es wirklich spannend wird. Es klingt im ersten Moment ja fast wie die Prämisse für einen absurden Comedy-Sketch, oder?
Total.
Aber hinter dieser bewussten Entscheidung steckt echt eine tiefe Frage darüber, wie wir in unserer super stressigen Welt nach Ruhe suchen. Und naja, wie diese Suche oft in absolutem Chaos endet.
Also lass uns das mal auspacken. Stell dir vor, du kaufst dir, sagen wir mal, für 80 Euro ein Ticket. Für ein gefeiertes, langes Theaterstück.
Mhm. 80 Euro ist schon eine Hausnummer.
Eben. Du ziehst dich schick an, fährst abends extra in die Stadt, drängst dich da durchs Foyer, was ja an sich schon stressig ist, und setzt dich schließlich in deinen bequemen, roten Samtsessel.
Ja. Yeah.
Das Licht im Saal geht langsam aus, der Vorhang hebt sich, die Schauspieler fangen an und du schließt ganz absichtlich die Augen, um für die nächsten 2 Stunden einfach tief und fest durchzuschlafen.
Das ist verrückt.
Ich meine, warum zur Hölle machen Menschen das? Der Text besagt ja ganz klar, man wählt das Stück teilweise gezielt nach dem Kriterium der Langeweile aus.
Richtig, man bucht quasi Langeweile mit Absicht.
Das ist doch eine völlige Umkehrung dessen, wofür Kunst eigentlich gedacht ist. Normalerweise wollen wir unterhalten werden oder emotional berührt.
Oder intellektuell herausgefordert, ja, absolut.
Aber hier ist das Theater eigentlich kein Kulturort mehr oder es wird einfach als ein extrem teures, abgedunkeltes Wohnzimmer genutzt. Fast so, als würde das Stück auf der Bühne das Rauschen des Fernsehers ersetzen, den man sich abends anmacht, um besser einzuschlafen. Wie so eine Wellnessbehandlung.
Was hier echt faszinierend ist, wenn wir uns die Motivation dahinter ansehen. Der Text zeigt auf, wie erdrückend dieser stressige Alltag sein muss.
Mhm.
Überleg mal, wie laut und fordernd das moderne Leben ist. Das Smartphone blinkt ununterbrochen, die Erreichbarkeit erdrückt uns. Zu Hause wartet die Wäsche. Das Zuhause, das eigentlich der Rückzugsort sein sollte, ist massiv mit Stress aufgeladen.
Ja, man kann zu Hause oft gar nicht mehr abschalten, weil überall diese Trigger für Arbeit und Pflichten herumliegen.
Exakt. Und um das psychologisch einzuordnen, es gibt da das Konzept vom dritten Ort, das der Soziologe Ray Oldenburg geprägt hat. Der erste Ort ist das Zuhause, der zweite die Arbeit. Beide funktionieren oft nicht mehr zur Erholung.
Ah, okay. Und das Theater ist dann dieser dritte Ort.
Genau. Und zwar einer der letzten Orte unserer Gesellschaft, an dem eine absolute kollektive Vereinbarung herrscht. Handys aus, Klappe halten, stillsitzen.
Es ist also im Grunde wie ein sozial erzwungener Digital Detox. Niemand kann dir Vorwürfe machen, dass du 2 Stunden lang nicht erreichbar bist.
Richtig. Du kaufst dir mit dem Ticket quasi die Absolution von der Welt da draußen. Du gibst die Verantwortung an das Theater ab. Es ist ein aktiver Bewältigungsmechanismus. Man zahlt für Langeweile, um Frieden zu finden.
Okay, das verstehe ich. Aber warum denn ausgerechnet ein langweiliges Stück? Wenn ich schon ins Theater gehe, könnte ich mir doch auch eine schöne Komödie ansehen. Lachen baut doch auch Stress ab.
Ja, das stimmt schon. Aber Lachen erfordert kognitive Leistung. Ein spannendes Stück, also eine emotionale Achterbahnfahrt, das erzeugt narrative Spitzen.
Ach so, das hält einen dann wach.
Genau. Dein Gehirn schüttet Dopamin aus, bei einem Thriller vielleicht sogar Adrenalin. Ein langweiliges Stück hingegen hat oft eine super flache narrative Kurve. Monotone Monologe, wenig Lichtwechsel.
Also wirkt das auf unser Gehirn quasi wie so ein akustischer Beruhigungssauger.
Besser kann man es kaum sagen. Diese Vorhersehbarkeit ohne plötzliche Reize lässt unsere Hirnströme von den wachen Beta-Wellen in die entspannten Alpha-Wellen übergehen. Die Kunst wird hier buchstäblich zur Anästhesie.
Okay, wow. Wir haben also diesen gestressten Großstadtmenschen. Der lässt sich in den Sessel fallen, nutzt das monotone Gerede auf der Bühne als Wiegenlied und driftet in den wohlverdienten Schlaf. Perfekte Isolation im Dunkeln.
So der Plan.
Genau, so der Plan. Aber hier wird's jetzt wirklich interessant. Denn das Problem ist ja, er ist verdammt nochmal nicht allein.
Nein, absolut nicht.
Das ist kein privater Zen-Garten. Das ist ein öffentlicher Raum mit hunderten anderen Menschen. Und wenn das Theater nun unser privater Rückzugsort wird, was passiert, wenn wir physisch mit den Menschen um uns herum kollidieren?
Dann wird aus der perfekten Isolation eine plötzliche, sehr unbequeme soziale Interaktion.
Oh ja. Stell dir diese Situation mal plastisch vor. Deine Muskeln entspannen sich, du schläfst ein, die Schwerkraft gewinnt und auf einmal liegt dein Kopf schwer auf der Schulter deines Sitznachbarn.
Einem wildfremden Menschen.
Ja. Du wachst auf, blinzelst irgendwie so in das Tweetsacko von jemandem, den du noch nie im Leben gesehen hast. Und dann dieser verwirrte, von purer Panik erfüllte Blickkontakt im Halbdunkel. Das ist doch der absolute Albtraum.
Es ist der totale Kontrollverlust. Wer im öffentlichen Raum die Augen schließt und die Kontrolle abgibt, bricht unweigerlich soziale Barrieren.
Mhm.
Wir pflegen in Menschenmengen ja immer diese Illusion des unsichtbaren Selbst. Solange wir stumm nach vorne schauen und die Armlehne nicht zu sehr beanspruchen, tun wir so, als wären wir alleine im Raum.
Genau, wir ignorieren uns alle kollektiv.
Und der Schlaf sabotiert diese bewusste Flucht aus dem Alltag durch unseren eigenen außer Kontrolle geratenen Körper. Die Schulter des Fremden repräsentiert diesen ultimativen Einbruch in die Intimsphäre.
Aber weißt du was? Es kommt ja noch viel schlimmer als diese fremde Schulter. Im Text gibt es dieses eine spezifische Detail, an dem ich echt hängen geblieben bin. Das hat mich beim Lesen fast schon fertig gemacht.
Ich ahne schon, worauf du hinaus willst.
Ja, pass auf. Du bist im Halbschlaf. Sagen wir mal im Kino. Und du greifst fast blind in die Popcorn-Tüte deines Nachbarn.
Was an sich ja schon grenzüberschreitend ist.
Absolut unangenehm. Aber dann stellst du fest, da ist gar kein Popcorn drin.
Ah, das berühmte Phantompopcorn.
Ja, genau. Und ich habe mich sofort gefragt, wenn man in die falsche Tüte greift, aber da gar kein Popcorn war, wohin hat man dann gegriffen?
Eine sehr gute Frage.
Ich meine, war es nur der leere Pappboden oder, und das ist echt die gruseligere Vorstellung, habe ich in den Schoß meines Nachbarn gegriffen? Auf seine Hand, auf sein Bein. Ich krieg schon Schweißausbrüche, wenn ich nur daran denke.
Das ist diese extreme soziale Unbeholfenheit und Absurdität, die der Text so genial einfängt.
Aber warum reagieren wir auf sowas mit so einer massiven sozialen Todesangst? Es ist ja eigentlich nur ein Missgeschick.
Das lässt sich sehr gut durch die evolutionäre Psychologie erklären. Genauer gesagt durch das sogenannte Predictive Processing unseres Gehirns.
Okay, was heißt das genau?
Wenn du die Hand ausstreckst, um Popcorn zu greifen, trifft dein Gehirn eine Vorhersage. Es erwartet ein ganz bestimmtes taktiles Feedback, die knusprige, warme Textur von Popcorn.
Und wenn dieses Feedback dann nicht kommt?
Dann entsteht ein massiver kognitiver Vorhersagefehler. Das Gehirn schlägt augenblicklich Alarm. Wenn deine Hand stattdessen menschliche Haut oder warmen Stoff berührt, zack. Dein System schaltet in Bruchteilen einer Sekunde vom entspannten Alpha-Zustand in den puren Fight-of-Flight-Modus.
Wow, okay. Der Körper flutet einen mit Cortisol.
Richtig. Und diese soziale Todesangst ist tief in uns verwurzelt. Wir sind Herdentiere. Wenn du in einem absolut stillen Kollektiv durch eine bizarre Handlung auffällst, signalisierte das in der Frühzeit der Menschheit, Achtung, ich verletze die Regeln des Stammes.
Und das Gehirn denkt dann quasi, Mist, ich habe dem Typen ans Knie gefasst, jetzt werde ich aus dem Dorf verbannt und muss in der Wildnis sterben.
Überspitzt gesagt, ja. Und man muss ja auch bedenken, wie das moderne Theater funktioniert. Es ist ein Ort extremer sozialer Überwachung.
Wie meinst du das?
Naja, im 19. Jahrhundert brannte im Zuschauerraum noch das Licht. Die Leute haben geredet, gegessen, sind rumgelaufen. Erst Leute wie Richard Wagner haben angefangen, den Saal komplett abzudunkeln, um diese totale Konzentration auf die Bühne zu erzwingen.
Ah, diese ehrfürchtige, fast schon kirchenähnliche Stille, die wir heute kennen.
Genau. Und diese Stille macht jeden noch so kleinen Fehltritt eben tausendmal lauter und peinlicher.
Oh ja. Und das bringt uns direkt zum nächsten Punkt. Dem vielleicht gefährlichsten Requisit in diesem ganzen Szenario.
Oder der Katalysator.
Genau. Wir haben den gestressten Menschen, wir haben die Dunkelheit, die entspannten Muskeln, das Phantompopcorn. Und jetzt führt die Quelle etwas ein, das diese prekäre Situation völlig zum Eskalieren bringt. Das Getränk.
Speziell der Sekt.
Ja. Also, was bedeutet das alles? Der Sekt ist für mich in dieser Situation wie ein extrem falscher Freund.
Das ist ein toller Vergleich. Ein falscher Freund, der dich in Sicherheit wiegt?
Richtig. Zuerst ist er dein engster Verbündeter, er prickelt, er wärmt dich von innen, er flüstert dir quasi zu, hey, der Arbeitstag ist vorbei, jetzt entspann dich mal.
Er hilft dir beim Einschlafen.
Genau, er wiegt dich in diesen wohlverdienten Schlaf. Aber im nächsten Moment hintergeht er dich komplett, weil der Körper im Schlaf eben außer Kontrolle gerät.
Da greifen dann zwei unerbitterliche Naturgesetze ein, Biologie und Schwerkraft.
Erklär mal.
Naja, der Alkohol im Sekt dämpft dein zentrales Nervensystem. Das ist der Teil, den wir wollen, der Schlaf. Aber sobald du schläfst, verlierst du die bewusste Kontrolle. Der Muskeltonus in deiner Hand entspannt sich.
Und das Glas, das man lässig auf der Armlehne balanciert hat?
Das kippt einfach um. Im schlimmsten Fall natürlich direkt auf das Sakko des Nachbarn, auf dessen Schulter du eh schon halb gelegen hast.
Das ist wirklich die Instrumentalisierung des eigenen Untergangs. Wir suchen Ruhe in der Öffentlichkeit und woran scheitert es? An der verdammten Schwerkraft und umfallenden Getränken.
Und an der Biologie. Denn selbst wenn das Glas stehen bleibt, wenn wir das mit dem großen Ganzen verbinden, zeigt die Quelle hier meisterhaft auf, wie unsere Hilfsmittel zur Entspannung sich gegen uns wenden.
Oh Gott, ja. Um beim Sekt zu bleiben, manchmal muss man davon halt auch aufstoßen.
Das ist der Moment der Tragikomik.
Es ist der absolute Höhepunkt des sozialen Chaos. Stell dir das vor. Mitten in dieser totenstillen, wagnerianischen Dunkelheit. Vielleicht genau in der dramatischen Kunstpause auf der Bühne. Und dann bahnt sich die Biologie ihren Weg nach draußen. Ein lauter Rülpser zerreißt die hart erkämpfte Ruhe des gesamten Theaters.
Dieser Rülpser ist im Grunde die ultimative Rebellion der menschlichen Anatomie gegen unsere kulturelle Inszenierung.
Das ist so wahr.
Mechanisch gesehen, du sitzt da leicht nach hinten gelehnt, dein Magen wird vielleicht ein bisschen gestaucht, die Kohlensäure dehnt sich aus. Und während dein Verstand in seiner idealisierten Traumwelt schwebt, kümmert sich dein Verdauungstrakt null um soziale Etikette.
0,0. Es ist der ultimative Verrat des eigenen Körpers. Du baust dir in deinem Kopf diese Oase der Ruhe, mitten in der Großstadt. Du zahlst viel Geld dafür.
Und dein eigener Körper trampelt wie ein Elefant durch diesen Zen-Garten.
Genau. Und er reißt ja nicht nur dich selbst gewaltsam aus dieser Illusion, sondern auch den gesamten Saal.
Ja, alle Anwesenden werden augenblicklich aus der Welt der erhabenen Kunst in die banale physische Realität zurückgeholt. Es erinnert uns daran, dass wir eben Fleisch und Blut sind. Wir können unsere Körperfunktionen nicht an der Garderobe abgeben. So sehr wir uns das auch wünschen. Wahnsinn. Wenn wir jetzt mal all diese absurden Elemente zusammenführen für ein abschließendes Bild.
Lass uns das machen.
Wir haben gesehen, wie dieser ganz simple, verständliche Wunsch nach einer Pause vom Alltagsstress uns dazu bringt, echt schräge Dinge zu tun.
Wir konsumieren absichtlich schlechte oder langweilige Kunst.
Ja.
Und wir kuscheln uns im Halbschlaf an wildfremde Schultern, durchsuchen phantomartige Popcorn-Tüten, durchleben soziale Todesängste und sitzen am Ende sekttrunken und rülpsend im Theater.
Die Quelle ist da wirklich eine urkomische, aber sehr scharfsinnige Beobachtung über das Scheitern, über den gescheiterten Versuch, in der Öffentlichkeit echten Frieden zu finden. Da dringt sich mir direkt eine Frage an dich auf, also an dich, der uns gerade zuhört.
Ja.
Was sticht für dich hier eigentlich besonders heraus? Ist es die Absurdität der Situation oder erkennst du dich vielleicht in diesem drastischen Wunsch nach einer Pause wieder?
Das ist eine super Frage zum Mitnehmen. Und ich möchte dich mit noch einem letzten, vielleicht etwas provokanten Gedanken entlassen, der auf dem Text basiert. Wenn wir uns diese ganze Kette von Peinlichkeiten und chaotischen Momenten anschauen, vom Rülpsen bis zum Erwachen auf einem fremden Nachbarn, erzeugt das am Ende nicht paradoxerweise genau den extremen Stress, vor dem man ursprünglich ins Theater geflohen ist?
Das ist ein ziemlicher Bumerang-Effekt, ja.
Wenn du also das nächste Mal im Theater sitzt, das Licht geht aus und du siehst jemanden neben dir langsam in den Sitz sinken und die Augen schließen, bemitleidest du ihn wegen seines stressigen Alltags, der ihn zu dieser Flucht zwingt? Oder bewunderst du ihn vielleicht sogar für seinen Mut zur radikalen Entspannung, obwohl sie zum Scheitern verurteilt ist?
Ein toller Gedanke zum Weitergrübeln.
Auf jeden Fall. Denk mal drüber nach. Und damit verabschieden wir uns für heute. Wir hören uns beim nächsten Deep Dive.